Ja, ich grüße euch auch herzlich heute Morgen und freue mich, dass ihr hier seid und auch die Umstellung der Zeit nicht euch abgehalten hat. Wir erinnern uns heute an den Palmsonntag, wie der Marco schon gesagt hat. Es ist der Sonntag vor Karfreitag, dass Jesus in Jerusalem unter dem Jubel der Menschenmenge, Palmsonntag, Palmzweige wurden geschwungen, Hosianna wurde gerufen und so zog Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein, auf einem Esel reitend. Ich denke, wenige oder vielleicht sogar niemand wusste zu diesem Zeitpunkt damals, dass Jesus wenige Tage später das absolute Gegenteil erfahren würde. Sein eigenes Kreuz tragend, nicht mehr auf einem Esel reitend, sondern selber ein Kreuz tragend aus Jerusalem vor die Stadt ziehen und seine Hinrichtung erleben. Also nicht mehr rein nach Jerusalem, sondern raus, nicht mehr reitend, sondern tragend. Eine Menge war vielleicht beim Verlassen Jerusalems auch dabei, aber diesmal nicht jubelnd, sondern spottend. Bei seinem Tod am Kreuz war nur noch eine Handvoll seiner treuesten Begleiter da. Und es war kein gewöhnlicher Tod. Und dabei geht es auch weniger um die Art des Todes. Es war eine übliche Hinrichtungsart der Römer. Es geht um die Bedeutung des Todes Jesu. Viele wissen, es war ein Opfertod. Davon haben wir auch gesungen. Opferlamm. Er für mich und für dich. Er hat das Opfer gebracht. Und wir haben in den vergangenen Wochen gesehen, dass es verschiedene Arten von Opfern gab in der Geschichte der Israeliten, die Gott den Israeliten ganz konkret und sehr detailliert befohlen hat zu bringen. Und drei haben wir schon angeschaut, und zwar das Brandopfer, das Speiseopfer und zuletzt beim Frühstücksgottesdienst haben wir das Friedensopfer angeguckt. Und zu jedem Opfer, das ist vielleicht so der rote Faden, kann man einen Bezug zu Jesus herstellen. Vielleicht mit dem etwas vereinfachten Ergebnis, Jesu Opfertod findet ja einen Widerhall, so eine Resonanz in jeglicher einzelnen oder in jeglicher Opferart, die wir angeschaut haben. Und so wird es auch beim heutigen Opfer sein, das wir anschauen, das sogenannte Sündopfer. Wenn ich kurz rekapitulieren darf, das erste Opfer, das Brandopfer, diente dazu, für Gott annehmbar zu werden. Da wurde ja das gesamte Opfer verbrannt. Die Erlaubnis zu bekommen, sich ihm zu nähern, sollte dadurch erreicht werden. Der Mensch darf dies seit Adam nicht ohne weiteres. Seine sündige Natur steht dem entgegen. Das zweite Opfer, das Speiseopfer, ist eher wie so ein Geschenk zu sehen, aus Dankbarkeit und Verehrung für Gott. Das dritte Opfer, das Friedensopfer, ist als Symbol der Gemeinschaft mit Gott zu sehen. Und um das auszudrücken, werden auch Teile des Opfertiers in Gemeinschaft gegessen, also anders als beim Brandopfer. Das Sündopfer nun, das ich heute mit euch anschauen möchte, hat nochmals eine andere Bedeutung. Und der Name Sündopfer ist nur bedingt ein Hinweis drauf, aber dazu gleich noch mehr. Ich habe mal so exemplarisch, also als Beispiel aus dem dritten Buch Mose, das vierte Kapitel, die Verse 1 bis 12 ausgesucht. Jetzt. Und das möchte ich mit euch gemeinsam lesen. 3. Mose 4, 1 bis 12. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich, Wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigte und täte, was er nicht tun sollte, wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigte, so dass er eine Schuld auf das Volk brächte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Herrn zum Sündopfer. Und er soll den Stier vor den Eingang der Stiftshütte bringen vor den Herrn und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und ihn schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbt ist, soll vom Blut des Stieres nehmen und es in der Stiftshütte bringen, in die Stiftshütte bringen. Und soll sein Finger in das Blut tauchen und damit siebenmal sprengen vor dem Herrn an den Vorhang im Heiligen. Ich glaube, ich habe wieder das Gerät wie letztes Mal nicht an. So, jetzt ist besser. Und soll vor dem Herrn etwas von dem Blut an die Hörner des Räucheraltars tun, der in der Stiftshütte steht. Alles übrige Blut des Stieres aber an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der vor dem Eingang der Stiftshütte steht. Und alles Fett des Sündopfers soll er abheben, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden und den Lappen an der Leber zusammen mit den Nieren abgelöst. Gleich wie man es abhebt vom Rind beim Dankopfer, so soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Brandopferaltar. Aber das Fell des Stieres mit allem Fleisch samt Kopf und Schenkeln und die Eingeweide und dem Kot, das soll er alles hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stätte, wo man die Asche hinschüttet, und soll es verbrennen auf dem Holz mit Feuer. Auf der Stätte, dort wo man Asche hinschüttet, soll es verbrannt werden. In diesem Kapitel geht es weiter mit dem Sündopfer. Ich sage gleich noch was dazu, wie es weitergeht. Wir sehen hier eine sehr, sehr detaillierte Auflistung, wie das Opfer dargebracht werden soll. Und wir sehen, dieses Opfer ist wieder ein Tier, das die Israeliten zu diesem Zweck schlachten mussten. Und das war sicherlich kein schöner Anblick. Das hatten wir jetzt beim Lesen sicher, wer aufmerksam mitgelesen hat, sich vielleicht sogar vorgestellt hat, das Tier wird zerlegt, das Blut wird vergossen vorher, das alles nicht aus freien Stücken vielleicht, sondern weil es von Gott so ganz genau festgelegt wurde. Und als ich das so gelesen habe, hat mich das erinnert an ein Erlebnis, das ich mal als Student vor mittlerweile sehr vielen Jahren hatte. Und zwar bin ich da in der Hauptstraße in Heidelberg runtergelaufen, vermutlich wollte ich bei Penny einkaufen. Das war dann mein üblicher Weg in der Fußgängerzone. Und da standen irgendwann mal zu einer Gelegenheit im Abstand von so vielleicht 50 Meter ganz orange gekleidete Männer mit so Umhängen. Und es waren Buddhistenmönche. Und ich spüre förmlich, wie der Carsten jetzt schon überlegt, was er da gemacht hätte. Ich sag's dir mal, Carsten, du wärst bei jedem Einzelnen stehen geblieben und hättest dich ins Gespräch mit ihm vertieft, und beim Penny wärst gar nicht mehr angekommen. Ich bin aber diesbezüglich anders als der Carsten. Habe ich das jetzt richtig dargestellt? Ich kenne dich. Du lebst da auf, wenn du so eine Gelegenheit bekommst. Und das ist auch eine gute Eigenschaft, finde ich. Aber ich bin etwas scheuer. Diese Mönche haben die Passanten angesprochen. Und was tue ich? Ich wusste übrigens gar nicht, dass Buddhisten auch missionieren, aber es war da so. Ich hatte keine Lust auf ein Gespräch. Und konnte ein ums andere Mal geschickt den Mönchen ausweichen. Die sahen übrigens keineswegs asiatisch aus, sondern eher westlich. Und dann war ich mal kurz unaufmerksam und einer hat mich abgefangen. Ich war schon beinahe am Ziel, so eine Abzweigung von der Hauptstraße, aber es hat nicht mehr geklappt. ungefähr 50 Meter haben mir noch gefehlt. Und dann kam eben stellte sich dieser Buddhist mir in den Weg, ein Kanadier, wenn ich mich richtig erinnere. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihm gesagt, mehr oder weniger unverblümt, ich habe kein Interesse am Buddhismus, weil ich an Jesus glaube. Das war für ihn aber dann erst recht Motivation, mit mir zu reden. Er hat ein bisschen meinen Glauben verspottet. Und zwar sagte er, diese ganze Opfergeschichte der Israeliten und auch mit Jesus, das sei tribal. Ich habe mit ihm Englisch gesprochen. Ich hätte ihn Deutsch stammeln lassen sollen, aber es war halt Englisch da schon. Also tribal, sowas im Sinne von stammestümlich, also völlig aus der Zeit gefallen, geradezu barbarisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Opfer und so und Blutvergießen. Und das ging eine Weile so und dann habe ich irgendwie langsam die Nase voll gehabt und habe dann ihm einfach gesagt, selbst wenn das so ist, ja, so barbarisch und sonst wie, es kann meinetwegen so sein, aber ich glaube dran, Punkt. Und das hat er akzeptieren müssen und das fiel ihm sicher leichter, als ich seiner Bitte nachgekommen bin und ihm 5 Mark geschenkt habe, damit er etwas essen kann. Darum hat er mich nämlich gebeten. Und letztlich schuldet er mir diese 5 Mark immer noch. Das ist also circa schon 25 bis 28 Jahre her. Und es war damals recht viel Geld für einen Studenten. Schuldet er mir nun das Geld oder nicht? Kann man verschiedene Ansichten drüber haben. Man kann sagen, er tut es nicht. Und warum tut er es nicht? Es gibt bei dieser Frage nach Schulden ein allgemeingültiges Prinzip. Wenn Schuld oder Schulden entstehen, ich benutze das jetzt mal so bedeutungsgleich, gibt es 3 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sie werden zurückerstattet. Hat er aber nicht. Sie werden nicht zurückerstattet. Das war jetzt mein Fall. Die Schuld bleibt. Jetzt fragt ihr euch, was ist die dritte Möglichkeit? Sie werden dem Schuldner erlassen. Aber das ist ja im Grunde nur ein anderer Ausdruck dafür, dass nicht der Schuldner, sondern der Gläubiger, der das Geld in diesem Fall gegeben hat, die Schuld übernimmt. Oder aber jemand ganz anderes übernimmt die Schulden, also in meinem banalen Fall jetzt jemand, der die Szene beobachtet hat, dann auf mich zukommt und mir 5 Mark in die Hand drückt. Die Grundwahrheit bleibt aber, irgendjemand muss die Schuld tragen. Sie ist nicht weg. Sie ist nicht wegzukriegen. Die Frage ist nur, wer sie trägt. Und vor Gott heißt diese Schuld auch gern mal Sünde. Sie trennt uns von Gott. Und daher muss ein Opfertier sterben für die Israeliten. Und ja, als ihr es gelesen habt, ich glaube, für die meisten von uns war das irgendwie abstoßend, eklig, das zu lesen. Ich gebe da das ganz offen zu. Viele von uns essen ja Fleisch, außer die Vegetarier und Veganer hier. Aber alles Unangenehme, das mit Fleisch zu tun hat, das ist outgesourced heutzutage. Also in der Metzgerei oder im Supermarkt sieht das alles sehr viel besser aus, appetitlich und stinkt auch nicht. Warum wollte Gott also so ein Opfertier haben? Für Sünde oder für Schuld, als Bezahlung sozusagen, drückt sich eigentlich nicht in dieser nicht sehr schönen Schlachtung schon aus, dass auch die Schuld, für die das Opfertier sterben muss, auch nicht schön ist. Ich habe keine Belege dafür, aber für meine Begriffe passt das ganz gut zusammen. Es ist kein schöner Anblick, genauso wie Schuld eigentlich kein schöner Anblick ist. Und es wäre gut, wenn Menschen es genauso eklig fänden, Schuld auf sich zu laden, wie bei einer Schlachtung zuzusehen. Hier beim Sündopfer passiert Folgendes. Ein Priester, das, was wir gelesen haben, lädt aus Versehen Schuld auf sich. Dafür muss ein junger Stier, also ein sehr wertvolles Opfer, gebracht werden. Sein Blut soll an den Vorhang der Stiftshütte im Allerheiligsten gesprengt werden, also noch außerhalb, aber schon in der Nähe des Zentrums der Stiftshütte. Wir befinden uns ja noch bei der Wüstenwanderung der Israeliten. Dann kommt noch Blut an den Räucher und den Brandopferaltar. Und ein Teil des Tieres wird auch auf diesem Brandopferaltar verbrannt werden. Aber wesentliche Teile wie Fell, Fleisch, Kopf, Schenkel, Eingeweide und Kot, das soll alles aus dem Lager herausgetragen und draußen verbrannt werden. Im weiteren Verlauf des Kapitels sehen wir, dass es eine ähnliche Gabe noch für das Volk als Gesamtheit gibt. Das ist auch ein Stier. Dann drittens für die Stammesfürsten und viertens für Einzelpersonen. Und für die Stammesfürsten und für die Einzelpersonen nimmt die Größe des Opfertiers ab. Also kein Stier mehr. Was ist nun die Funktion dieses Opfers, des Sündopfers, das manche auch Reinigungsopfer nennen? Es soll von unbeabsichtigter Sünde reinigen. Sünde als so eine Art Verunreinigung. Oder anders ausgedrückt, es soll Sühne geschehen. Es ist interessant zu sehen, dass hier die Regel gilt, die Jesus auch dann aufgreift. Wem viel anvertraut ist, von dem wird viel gefordert. Vom gesalbten Priester, das ist wahrscheinlich der Hohepriester, und von der Summe des Volkes Israel, also von der Masse, die größten Opfer, dann gestaffelt der Stammesfürst, da schon weniger, und die Einzelperson noch weniger, noch ein kleineres Opfertier. Und es geht hier gar nicht so sehr um die Schwere dieser unbeabsichtigten Sünde, sondern um die Stellung des Sünders, seine Reichweite, würde man heute sagen. Jesus bestätigt das, wenn er von den anvertrauten Pfunden spricht in dem Gleichnis. Oder in heutiger Sprache, wenn du zum Beispiel als Instagrammer 3 Follower hast, dann musst du ein kleines Opfer bringen. Wenn du 3 Millionen hast, dann ein großes. Warum wird nun bei diesem Sündopfer ein erheblicher Teil draußen vor dem Lager verbrannt und nicht drin am Altar? Es gibt Hinweise darauf, dass es sich hier zeichenhaft um die Vernichtung der Sünde außerhalb des Lagers handelt. Die Verunreinigung muss raus. Später, als Israel dann sesshaft wurde, ins Land Kanaan einzog und der Tempel gebaut war, hat man festgelegt, dass dieses Prinzip weiter gelten soll und außerhalb Jerusalems soll heißen 2000 Ellen im Radius um. Also 2000 Ellen gemessen vom Allerheiligsten aus, vom Zentrum. 2000 Ellen, etwas unter einem Kilometer, habe ich gegoogelt gestern, heißt dann außerhalb. Das galt dann auch in Jesu Zeit. Und jetzt denken manche, ja, das erinnert doch ganz stark an Golgatha. Über die Zeit lesen wir in Hebräer 13, die Verse 10 bis 14. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, denen nicht erlaubt ist, die am Zelt dienen. Hier ist die Stiftshütte gemeint. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sehen hier, dass Jesus mit dem Sündopfer verglichen wird. Wir haben gehört vorhin, er kam vor jubelnder Kulisse hinein nach Jerusalem, wurde aber außerhalb Jerusalems schmachvoll und verlassen hingerichtet. Er wurde für die Menschen zur Sünde gemacht, heißt es im Korintherbrief im 2. Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, also Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht oder nennen wir es zum Sündopfer gemacht. Und jetzt beginnt was Neues. Vers 10 sagt, der Dienst an der Stiftshütte ist abgelöst. Wer an diesem alten Altar der Stiftshütte dienen möchte, der hat kein Anrecht am Altar Jesu. Anders gesagt, das Opfern ist mit Jesus beendet, weil Jesus selber das Opfer ist. In Hebräer 9, ein paar Kapitel weiter vorher, heißt es ein für alle Mal. Und es ist wichtig, sehr wichtig, genau da sein Heil zu suchen. Wenn wir versuchen, eigene Opfer zu bringen, um unsere Reinigung oder unsere Sühne zu erreichen, dann haben wir kein Recht, an Jesu Altar zu treten. Und wir sehen, alte Wege müssen verlassen werden. Und es war für die Israeliten sicher unheimlich schwer, den alten Altar des heiligen Tempels zu verlassen. Das müssen wir uns mal vorstellen, was man jahrhundertelang so gemacht hat, um dann Jesus ganz nachzufolgen, ganz zu vertrauen, dass sein Opfer reicht. Ich denke, wir ohne diese jahrtausendealte Tradition haben es sehr viel leichter. Wir haben von Jesus von Anfang an gehört, vielleicht noch vor den Opfern der Israeliten. Aber als Menschen ist trotzdem, denke ich, das macht uns wieder eins mit den Israeliten, ist in uns drin, dass wir selbst irgendwas tun müssen für Sühne, ja, für die Reinigung. Hier steht aber für mich ganz eindeutig, das ist ein Irrweg. Und zwar ist es ein Irrweg des Stolzes. Ein Stolzes, der Gnade nicht annehmen, also ja, die, wo Gnade einfach nicht akzeptiert werden kann. Jesus ist der einzige Weg, das einzige Opfer, das dich und mich dauerhaft und ein für alle Mal reinigt. Und das muss dankbar angenommen werden. Es ist eine Gnade. Und Jesus hat den Weg auf die Erde, in die für uns sichtbare Welt, auch den Weg nach Jerusalem gemacht, um dann draußen vor dem Tor von Gott verlassen zu leiden und als Sündopfer zu sterben, damit das Volk, wie es hier heißt, geheiligt werde. Ich habe gestern das hohe priesterliche Gebet Jesu gelesen aus Johannes 17. Es hat Jesus vor seiner Gefangennahme gesprochen. Und darin wird eines sehr deutlich. Jesus Sorge gilt gar nicht sich selber, sondern denen, die Gott, sein Vater, ihm gegeben hat, damit niemand verloren wird. Und wie schon letzten Sonntag wird hier Gottes große Liebe sichtbar in Jesus. Und er möchte, dass seine Nachfolger eins sind und mit ihm Gemeinschaft haben, dass die Trennung der Sünde überwunden wird. Und unsere Antwort darauf lesen wir in Vers 13, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Anders gesagt, lasst uns mit ihm uns eins machen, ihn Herr sein lassen und nicht auf das Diesseits bauen, wie es dann in Vers 14 heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten und dazu aufstehen. Herr Jesus, wir denken heute daran, dass du an Palmsonntag in Jerusalem eingezogen bist, wohl wissend, was du auf dich nehmen musst, dass du leiden werden wirst. Und ich danke dir dafür, dass du dich nicht davor gescheut hast, sondern den Weg gegangen bist und dass du dein Kreuz tragend die Stadt auch wieder verlassen hast, um als Sündopfer für uns zu sterben, um die Schuld für uns zu begleichen, uns zu reinigen. Dafür bist du raus vor das Tor gegangen. Ich danke dir für dieses Opfer. Ich danke dir dafür, dass das ein für alle Mal reicht. Und ja, wir möchten dir sagen, dass wir daran glauben und dass wir nicht irgendwie selber für unsere Reinigung einstehen, für unsere Sünde, sondern dass wir darauf vertrauen, dass dein Werk voll und ganz gereicht hat. Das möchten wir bekennen und dir danken dafür, dass du es auf dich genommen hast. Amen.